NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. März 1926. Die Verurteilung des Schriftstellers Hans Fallada.
Fein, wenn man wieder zu Hause ist. Keine Sorgen mehr. Fast wie man früher nach Hause kam mit Vater und Mutter. Fast? Eigentlich noch besser. Hier hat man seine Ruhe.
Hans Fallada weiß, wovon er schreibt.
Allerdings ist es bei Fallada immer so, und nicht nur in Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, dass ganz viele Erfahrungen aus seinem täglichen Leben in seine Romane eingewoben sind.
Zum ersten Mal hatte er bereits 1922 auf dem Schwarzmarkt Getreide verschoben und ist dafür zu einer ersten Gefängnisstrafe verurteilt worden.
Er schaut gedankenverloren auf seine Jacke, deren blauer Ärmel mit drei weißen Streifen Wäscheband geziert ist, was bedeutet, dass er dritte Stufe ist. Ein Gefangener also, dessen Führung auf nachhaltige Besserung und Wohlverhalten in der Freiheit schließen lässt.
Also die Themen, die ihn so bewegten, die finden sich in seinen Romanen. Und so natürlich auch in Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, die Schilderungen des Gefängnisalltags.
Hab ich kriechen müssen, um die drei weißen Streifen zu kriegen. Und, hat es sich gelohnt? Das bisschen Tabak und eine halbe Freistunde mehr und Radio einmal in der Woche abends und dass sie die Zelle nicht abschließen tagsüber.
Auch die Schilderungen des Alltags von ehemaligen Häftlingen bei ihrem Versuch, resozialisiert zu werden, in die Gesellschaft zurückzufinden, die Steine, die in den Weg gelegt werden.
Er hat Angst, der Willi Kuhfeit, fühlt, ihm kann es auch so gehen. Keiner kann so auf sich aufpassen, der rauskommt aus dem Bau. Irgendwie ist ihm ein Bein gestellt.
Fallada hatte zur Finanzierung seiner Morphiumsucht und natürlich auch seines Lebensstandards insgesamt immer viel Geld nötig und hat dann im September 1925 14.000 Reichsmark des Gutes Neuhaus bei Kiel veruntreut.
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, frisst immer wieder draus.
Er hat sich dann selbst der Polizei gestellt. Dann kam er nach Kiel und dort fand die Verhandlung dann am 26. März 1926 statt, wo er dann verurteilt wurde zu 2,5 Jahren Haft, die er in Neumünster im Gefängnis dann abgesessen hat. Ich wollte noch ergänzen, dass Fallada dieses Thema offenbar sehr bewegt hat. Er hat sich schon 1925 dazu geäußert in einem Aufsatz Stimme aus den Gefängnissen.
Ich bin dort gewesen, wo die Seele seltsame Veränderungen erleidet oder nach längerer Haft schon erlitten hat.
Rudolf Ditzen, so heißt Hans Fallada wirklich, wird am 21. Juli 1893 in Greifswald als Sohn eines Landrichters geboren.
In meinen Papieren stand von Geburt an Pechvogel.
Die Familie zieht nach Berlin und später nach Leipzig. 1911 schicken ihn seine Eltern auf das fürstliche Gymnasium nach Rudolstadt. Schon damals wird er von Dämonen geplagt.
Schlaflosigkeit,
Angstträume,
Depressionen,
Einbildungen,
Lebensmüdigkeit.
Er verabredet sich mit einem Schulfreund zu einem gemeinsamen Suizid. Der Freund stirbt, Fallada überlebt schwer verletzt. Ohne Schulabschluss kommt er für 2 Jahre in eine Nervenheilanstalt.
Dieser als Duell getarnte Doppelselbstmord ist dann der erste Höhepunkt gewesen in der Geschichte Falladas, die mit psychiatrischen Behandlungen zu tun hat.
Sagt Erika Becker.
Ich bin Germanistin und Geschäftsführerin des Literaturzentrums Neubrandenburg, das das Hans-Fallada-Archiv in Karwitz führt.
Nach der Entlassung aus der Nervenheilanstalt arbeitet Fallada ab 1913 in der Landwirtschaft.
Ich wurde ein Spezialist für Kartoffelzüchtung.
In dieser Zeit kommt Fallada mit der damaligen Modedroge Morphium in Berührung. Stefan Knüppel,
Leiter des Hans-Fallada-Museums in Karwitz,
über Falladas erste Drogenprobleme.
Naja, und er hatte die nötigen Kontakte und auch offensichtlich den Wunsch, sich irgendwie zu betäuben und dort mitzutun.
In seinem Roman Der Alpdruck beschreibt Fallada den Rausch so.
Es zieht wie Wolken durch seinen Kopf. Er möchte noch an dies und das denken. Und er ist doch schon fort von dieser Welt in seinem geliebten kleinen Tod.
Er schreibt, aber nicht unter seinem richtigen Namen Rudolf Ditzen, sondern unter einem Pseudonym, das ein gutes Omen sein soll.
Als Freund der Märchen der Brüder Grimm nannte er sich Hans nach Hans im Glück. Und auch für seinen Nachnamen Falada nahm er eine Anleihe bei den Brüdern Grimm. Es gibt im Märchen die Gänsemagd, einen Schimmel, Falada mit nur einem L allerdings, ein Pferd, das über den Tod hinaus stets die Wahrheit sagte. Und das wohl wollte Falada in seinen Büchern tun, über seinen Tod hinaus stets seine Wahrheit zu sagen. Und deswegen nannte er sich Hans Falada.
Man muss aber auch wissen, dass Falada sich dieses Pseudonym nicht freiwillig gewählt hat, sondern dass sein Vater von ihm verlangt hat, dass er unter Pseudonym veröffentlicht.
Faladas erste Romane, Der junge Gödeschal und Anton und Gerda, die Anfang der 1920er Jahre erscheinen, werden zwar von der Kritik gelobt, verkaufen sich aber nicht besonders gut. Um seine anhaltende Drogen- und Alkoholsucht zu finanzieren, begeht Falada mehrere Betrugsdelikte. 1925 ist er in einem verwahrlosten und verzweifelten Zustand und stellt sich selbst.
Falada hat die Erfahrung gemacht, dass der Gefängnisaufenthalt offenbar eine wirksamere Methode ist, vom Rauschgift loszukommen als alle Entziehungskuren. Deshalb hat er bei der Verhandlung in Kiel eine deutlich höhere Geldsumme angegeben, die er angeblich veruntreut hätte, um eine längere Haftstrafe zu erreichen und damit eben mehr Zeit zu haben, um sich vom Morphium zu entwöhnen.
In der Untersuchungshaft schreibt er:
So darf ich wohl sagen, dass es mir seelisch gut geht. Besser als jemals in den letzten Jahren, so seltsam das auch klingen mag.
Nach der Haft schlägt sich der 35-jährige Falada als Adressenschreiber durch.
Für 1000 Adressen bekam ich im besten Falle 4 Mark und so habe ich nur einmal die Woche, nämlich am Sonntag, warm essen können. Sonst leistete ich mir zum Mittag einen halben Liter Milch und 2 Bücklinge.
1929 heiratet er Anna Suse Issel. Aus der Ehe stammen 3 Kinder. Ein Jahr später stellt Ernst Rowohlt ihn in seinem Verlag ein. Falada schreibt wieder Romane.
Der Durchbruch kam auch noch nicht mit seinem ersten neusachlichen Roman, Bauern, Bonzen und Bomben. Auch das war wieder ein großer Kritikererfolg, aber wiederum kein sehr großer Verkaufserfolg. Der große Erfolg, der war dann gleich überwältigend. Mit Kleinermann war es nun 1932 ein Welterfolg.
Darin schildert er die Welt des kleinen Angestellten Pinneberg, der den sozialen Aufstieg erhofft und stattdessen mehr und mehr unter der Weltwirtschaftskrise zu leiden hat.
Herr Jennecke kommt an Pinneberg vorbei. Nun, sind Sie wieder einmal unbeschäftigt? Alle Herren verkaufen Sie nicht. Es scheint mir, Sie sehnen sich geradezu nach dem Stempeln. Pinneberg sieht Herrn Jennecke an. Eigentlich müsste er ihn wohl wütend ansehen, aber er ist so hilflos, so zerschlagen. Er fühlt, wie die Tränen in ihm hochsteigen. Er flüstert: Herr Jennecke, ach Herr Jennecke.
Kurz nach der Veröffentlichung in 20 Sprachen übersetzt. Man muss schon sagen, dass dieser Erfolg ihn auch mental komplett überfordert hat. Das Geld hörte gar nicht auf zu strömen und er wusste nicht, wie er damit umgehen soll.
Geld, was war schon Geld? Etwas, das kam und ging. Ein Übereinkommen, an sich ohne Wert. Eine Anweisung auf etwas, das vielleicht nicht schmeckte.
Mit seiner Frau und dem ersten Kind lebt der Autor bei Berlin. Sein Erfolg ermöglicht es, ein Landgut in Mecklenburg zu kaufen. Vor dem geplanten Umzug nach Kabitz denunziert ihn ein Mieter seines Hauses wegen angeblich staatsfeindlicher Gespräche. Er kommt für 11 Tage in Haft.
Rudolf Ditzen Falada, zurzeit Fürstenwalde Spree, Amtsgerichtsgefängnis. Liebste Suse, wir haben unsere kleine Insel zu dreien in dieser heute etwas stürmischen Welt. Wir sind beieinander, wo wir auch seien. Wohl ist das Warten schwer. Sei so mutig wie sonst, Liebste. Glaube weiter an meinen Stern, wie du es zu Zeiten getan hast, als noch keiner an ihn glaubte. Wir kommen schon wieder hoch.
Propagandaminister Goebbels verlangt von ihm unkritische Unterhaltungsliteratur und besteht sogar darauf, dass Falada seinen Roman Der eiserne Gustav umschreibt.
Und darauf hat er sich dann eingelassen. Er wusste, was er tut. Er hat auch darüber geschrieben.
Ich habe das Leben wie alle gelebt. Das Leben der kleinen Leute.
Während des Krieges schreibt Hans Falada Bücher wie
Kleiner Mann, großer Mann, alles vertauscht.
Der unbeliebte Mann.
Die Erinnerungsbücher, damals bei uns daheim und heute bei uns zu Hause.
Zu Hause muss für Falada alles seine Ordnung haben.
Faladas Pedanterie hat dazu geführt, dass nicht nur die Briefe, die er empfangen hat, bewahrt sind, sondern auch die, die er geschrieben hat.
Alphabetisch abgelegt, nach Empfängern geordnet. Er hat eine große Rezensionssammlung selbst angelegt zu seinen Büchern. Also eine unglaubliche, ausdifferenzierte Ordnung, die einfach bestaunenswert ist.
Noch ein Mysterium, Hans Falladas tägliches Schreibpensum. Seine Frau Anna hat es so beschrieben.
Es durfte niemals unterschritten werden, es durfte überschritten werden, aber nicht unterschritten werden. Auf diese Weise kamen allmählich 20 bis zu 25 Seiten zusammen. An einem Tag.
Also Fallada hat selbst geschrieben, Schreiben sei für ihn ein Rausch über alle Räusche.
Es war schon so. Ich hatte von einem Gift getrunken, das ich nicht wieder loswerden konnte aus meinem Körper und Geist. Und nun dürstete es mich danach, mehr von diesem Gift zu trinken, jeden Tag, den Rest meines Lebens hindurch.
Und ein Beleg dafür ist zum Beispiel auch der Roman »Jeder stirbt für sich allein«, sein letzter Roman, 700 Seiten etwa im Buch, die er in 24 Tagen geschrieben hat. Also das sind schon Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann.
Also bei den meisten späteren Büchern, da ist es doch so gewesen, dass er jedes Buch eigentlich mit einem Sanatoriumsaufenthalt bezahlt hat.
Wenn er zu Hause in Kabitz ist, notiert er akribisch den Familienalltag. Von der Niederschlagsmenge bis zum Gewicht von Bewohnern und Besuchern.
Es war, glaube ich, immer ein Sonntagvormittag, an dem gewogen wurde. Und jeder, der da war, musste auf die Waage. Und das Wiegeergebnis wurde auch vermerkt im Kalender.
1944 ist Schluss mit dem beschaulichen Familienleben in Kawitz. Nachdem Fallada seine Frau mit einer Pistole bedroht hat, wird die Ehe geschieden.
Das Ende der Ehe war eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass es mit ihm schon bergab ging.
Und das Tragische daran ist ja, finde ich, dass Fallada es selbst gewusst hat. Also er hat ihr in guten Zeiten einmal einen Brief geschrieben, wo es hieß:
Wenn du mich verlässt, werde ich nicht mehr lange leben.
Und das hat sich ja dann so fast bewahrheitet.
Auf richterlichen Beschluss muss Fallada für 3,5 Monate in die Strelitzer Landesanstalt. Hier schreibt er in gut 2 Wochen heimlich seinen persönlichsten Roman, Der Trinker.
Es ist wie ein reißendes Verlangen in meinem Körper, eine Gier, die einen töten zu wollen scheint, wenn sie nicht befriedigt wird. Meine Glieder zittern, ein Schweißausbruch folgt dem nächsten, der Magen ist in Aufruhr.
In Strelitz lernt Hans Fallada die ebenfalls suchtkranke, fast 30 Jahre jüngere Ursula Losch kennen. Im Februar 1945 heiraten sie. Die Abstürze kommen in immer kürzeren Abständen. Seine letzten Lebensjahre verbringt Fallada häufig schwer angeschlagen in Berliner Krankenhäusern. Er schreibt noch einmal einen Roman.
Jeder stirbt für sich allein.
Die authentische Geschichte eines Arbeiterehepaares in Berlin, das im Widerstand gegen das Hitlerregime sein Leben lassen muss.
Mancher Leser wird finden, dass in diesem Buche reichlich viel gequält und gestorben wird. Der Verfasser gestattet sich darauf aufmerksam zu machen, dass in diesem Buche fast ausschließlich von Menschen die Rede ist, die gegen das Hitlerregime ankämpften, von ihnen und ihren Verfolgern. In diesen Kreisen wurde in den Jahren 1940 bis 1942 und vorher und nachher ziemlich viel gestorben.
In einem seiner letzten Briefe schreibt er aus der Nervenklinik der Berliner Charité an seine Mutter:
Irgendetwas in mir ist nie ganz fertig geworden. Irgendetwas fehlt mir, so dass ich kein richtiger Mann bin, nur ein altgewordener Mensch, ein altgewordener Gymnasiast.
In den 53 Jahren und 6 Monaten seines Lebens befindet sich Fallada 4-mal im Gefängnis.
3-mal in psychiatrischen Kliniken.
23-mal in Heilstätten für Nervenkranke.
Und schreibt fast 30 Bücher.
Am 5. Februar 1947 stirbt Hans Fallada an Herzschwäche. Seit einigen Jahren werden seine Romane wiederentdeckt und stehen auf den Bestsellerlisten. Es begann mit der Neuauflage der ungekürzten Fassung von »Jeder stirbt für sich allein«. Noch einmal Erika Becker und Stefan Knüppel.
Fallada war nie ein vergessener Autor. Er hat immer wieder es geschafft, die Zeitverhältnisse so darzustellen, dass sie für seine Leser und auch für die Leser heute durchaus nachvollziehbar sind und dass man sich in den Romanen wiederfindet oder die Zeit verstehen kann. Das, finde ich, ist das größte Plus bei Hans Fallada, für mich jedenfalls, wenn ich ihn als Leser betrachte.
Fallada war ein Mensch, der große psychische Probleme hatte und dessen ungeachtet aber hervorragende Bücher schreiben konnte.
Ich schreibe. Ich schreibe jede Stunde des Tages und des Nachts. Ob ich nun an meinem Schreibtisch sitze oder umhergehe, alles wird mir zum Buch. Alles in meinem Leben endet in einem Buch.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Verurteilung von Hans Fallada am 26. März 1926. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.